Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus 2. Korinther 10, die ersten 6 Verse. Und das nicht nur so, sondern aus einem bestimmten Anlass. Es ist so, mir ist aufgefallen über die Jahre, wenn du 100 Seelsorgefälle hast, also wirklich, wo Leute geistlich in Not sind, dann hängen 95 von diesen 100 Fällen mit dieser Bibelstelle zusammen. Das Interessante ist, dass man über die Bibelstelle fast nie was hört. Und mir war es einfach ein Anliegen, das uns nahe zu bringen. Und zwar, ich lese uns ab Vers 1 von 2. Korinther 10. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Das ist eine interessante Stelle. Die Bibel sagt hier, es tobt ein Kampf. Und was jetzt für mich ganz interessant war, das Wort, das hier mit Kampf übersetzt wird oder wo hier der Kampf genannt wird, das hat im Griechischen eine Grundform, von dem ist unser Fremdwort Strategie abgeleitet. Also es ist nicht dieser Agoniekampf, das ist ja der ganz harte Kampf, wo es auf Leben und Tod geht, wo es ganz nah an den Menschen rangeht, sondern er sagt, es ist ein strategischer Kampf. Und mir ist aufgefallen, wenn Menschen einmal in der Falle drin sind, die hier beschrieben wird, nämlich in solche Vernunftschlüssen gefangen sind und sich in ihrem Kopf eine Festung gebildet hat, dann kriegst du sie kaum mehr normal. Und das Problem ist nicht nur, dass diese Leute dann kaputt gehen. In der Regel haben sie eine ganz starke Verklagung des Gewissens. Sie haben eine ganz starke negative Einstellung. Sie sehen alles schwarz. Aber es muss nicht sein. Es gibt genauso Festungen, da sieht man alles nur rosarot. Genauso falsch. Und dann ist mir aufgefallen, wir werden dem KJD demnächst die Sekte durchmachen. Ich habe mich ja jahrelang mit dem beschäftigt, aber ich bin jetzt nochmal rangegangen und habe mir die Gründer dieser Sekten nochmals angesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass das alles normale Leute waren, bis auf einen aus normalen Gemeinden, aus normalem Hintergrund. Und irgendwann ist so eine Gedankenfalle gekommen, hat zugeschlagen und plötzlich tun die Leute Dinge, die sind unvorstellbar. Das heißt, das ist eines der bösartigsten Dinge, die es im Reich Gottes gibt. Das ist vielleicht die radikalste Angriffswaffe des Teufels, die er hier benutzt. Und Paulus geht so weiter, also sagt, in diesem strategischen Kampf helfen nur göttliche Mittel und wir müssen das rigoros und radikal durch Gehorsam zerstören. Für mich war wieder interessant, dass man fast nichts hört von dem. Da wird nicht drüber geredet. Ich werde nachher zeigen, warum. Ich bin dahinter gekommen. Zuerst möchte ich etwas betonen, und das ist von der biblischen Lehre her einfach wichtig. In 1. Thessalonicher 5, 23 sagt die Bibel, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen also untadlich sein. Und jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, ein Mensch hat ein Wesen. Das heißt, seine Grundstruktur, die besteht aus Geist, Seele und Leib. Das heißt, jeder von uns besteht aus Geist, Seele und Leib, ist aber als Ganzes doch ein Mann oder eine Frau, aber ein Mensch. Ist aber nach Geist, Seele und Leib zu sehen. Und wenn jetzt diese erste entscheidende Tatsache aus diesem Korintherbrief, nämlich diese Gedankenfestung, wenn dieser Vernunftschluss zuschlägt, dann gehen die Leute, werden entweder fanatisch oder sie werden depressiv oder sie gehen kaputt an ihren eigenen Gefühlen und, was ganz schlimm ist, oft an ihrer eigenen religiösen Vorstellung. Ich bin zum Schluss gekommen, dass alle Sekte, aller Fanatismus, alle religiöse Verirrung hier ihre Wurzel hat. Und zwar, weil diese Gedankenfestungen entstehen durch etwas, ich möchte es aufzeigen, wo das herkommt, aber viel wichtiger ist, zu zeigen, wie man das zerstört. Aber sie sind da, das ist eine Realität. Also man kann die Augen über das nicht verschließen. Ich kann das nachweisen, seelsorgerlich. Wenn bei mir jemand anruft, das war jetzt wieder die Woche der Fall, ist sehr oft der Fall, und beginnt sein Problem zu schildern, nach ein paar Minuten sage ich, du bist einer von denen 9, wenn 10 anrufen, die dieses Problem hat. Ich habe das selber jahrelang gehabt, von daher, ich weiß, von was du redest. Das heißt, es ist so verbreitet, nur redet da die Gläubigen nicht drüber, weil sie sich schämen. Da gehört auch dazu, dass man die Heilsgewissheit verliert. Gehört auch dazu. Da gibt's so viele Dinge, wo hinter der Kulisse der Gläubige sich schämt und weiterhin fromm sein will und gar nicht merkt, was für eine Bombe hier tickt. Aber um das zu verstehen, muss man verstehen, wie ein Mensch funktioniert. Also wir bestehen aus Geist, Seele und Leib, sind aber eine Einheit. Zum Beispiel, ich kann meinen Geist nicht fühlen. Ich denke, dass ich meine Seele schon manchmal fühle, aber meinen Geist kann ich nicht fühlen. Meinen Körper fühle ich erst recht. Mir schläft immer der linke Arm ein. Von daher fühle ich ihn sehr deutlich. Aber das sind Dinge, die, sagen wir, lokalisierbar sind. Aber das, was im Geist sich abspielt, da gibt's kein Gefühl dafür. Da bin ich auf die Information der Heiligen Schrift angewiesen. Sonst wüsste ich gar nichts. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Was passiert bei ihrer Errettung? Was passiert, wenn ein Mensch der Herr Jesus findet? Was passiert, wenn ein Mensch wiedergeboren wird? Was passiert, wenn ein Mensch in einem Geist zu einem Leib getauft wird, Gottes Kind wird? Was passiert da? Die Bibel sagt, da passiert was ganz Einfaches. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Nun wissen wir aus dem 1. Mose, wie eine Seele entstanden ist. Durch die Kombination von Geist und Fleisch, durch Körper plus Geist ist die seelische Regung entstanden. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt sagt die Bibel, dein Geist ist der Teil, der bei der Errettung, wenn du gerettet wirst, wiedergeboren wird. Aber diese Errettung, dieses Neue, das hier geschieht, ist eingebettet im Körper. Und dieser Körper ist nicht erlöst. Und genauso ist das Entstehende aus Körper und Geist, das daraus entsteht, nämlich die Seele, auch nicht gerettet. Und jetzt müssen wir das nüchtern sachlich sehen. Der Geist kann der Teufel nur bedingt angreifen, weil der ist ja versiegelt. Aber der Seelebereich oder der körperliche Bereich, den kann er massiv angreifen. Und hier beginnt dieses seelsorgerliche Problem. Jetzt möchte ich nur etwas betonen, dass hier keine falsche Idee kommt. Hier beginnen nämlich die Sekte und die Verirrungen und die Verführungen in der Christenheit ihr Unwesen zu treiben. Die Bibel lehrt glasklar, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Bei der Wiedergeburt wird der Geist wiedergeboren, die Seele nicht. Die Bibel sagt genau, was ich mit der Seele machen soll. Der Körper erst später. Und zwar bei der Wiedergeburt wird der Geist lebendig. Da zieht der Heilige Geist in meinen Geist ein. Jetzt ist hier das Problem zuerst einmal gelöst. Für die Seele, sagt die Bibel, Römer 6, 6 und 11, du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt gib diesen Seelenbereich in den Tod Jesu. Halte dich für mit Christus gekreuzigt, halte dich für tot. Das heißt, mein Seelenbereich muss ich durch eine geistliche Haltung, durch eine Willensentscheidung kontrollieren. Jetzt kommen wir zum einfachen Punkt. Ein nicht wiedergeborener Mensch kann den gar nicht kontrollieren, weil er hat nichts. Er ist nicht mit Christus gekreuzigt, er hat keine Chance. Er ist ein Spielball dieses seelischen Bereiches. Und das ist das, was in Epheser 2 ja beschrieben wird, wo die Bibel sagt, dass der Teufel die Menschen über die Gedanken in ihrem Fleisch, in ihrem seelischen Wesen praktisch anstachelt. Da kommt Mord, Totschlag, Sünde, Lüge, da kommt das her, was das Elend des Menschengeschlechtes ist. Und wenn jetzt ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, im seelischen Bereich lebt, unkontrolliert, dann tut er natürlich das Gleiche wie die Ungläubigen. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Nur ein Gläubiger, der im Geiste wandelt und sich für mit Christus gekreuzigt hält, wird das nicht tun.
Weil manchmal sind die Leute entsetzt, oh, dieser fromme Mann oder diese fromme Frau, wie können die das tun? Wir sagen, Entschuldigung, ich muss die Bibel lesen. Wenn ich im Fleische wandle, dann tue ich das. Wisst ihr, wie oft haben mich Gläubige angelogen? Führende Leute im Reich Gottes, schamlos, ins Gesicht rein angelogen. Ich habe mal jemand gestellt. Es hat mich, glaube ich, 2 Wochen gekostet, bis ich den Mut hatte, denjenigen zu stellen wegen dieser Lüge. Da habe ich das Telefon gesagt, Entschuldigung, ich muss etwas sagen. Wir waren gemeinsam auf einer Veranstaltung. Du bist nach vorne gegangen, hast ein Grußwort gesagt, du hast gelogen. Wisst ihr, was er sagt? Ja. Da ist mir zuerst mal die Luft weggeblieben, dass er das zugibt. Es war ein relativ ehrlicher Mann, sagt, ja, ich habe gelogen. Hat er mir das erklärt und dann sagt er, ich habe Buße geteilt vor Gott, aber du hast recht, ich habe gelogen. Versteht ihr? Auch im Reich Gottes, diese Gedankenfestungen, die entsteht im seelischen Bereich. Und wenn im seelischen Bereich manifestiert werden, dann kann es passieren, dass ein Gläubiger ein Doppelleben führt, dass er ein Heuchler ist, dass er nach außen hin fromm ist und wunderbar fromme Dinge von sich gibt. Aber in diesem seelischen Bereich ist bereits eine andere Welt installiert und die dreht sich. Ich habe es einmal die Schallplatte genannt. Die dreht sich wie eine Schallplatte. Die dreht sich die ganze Zeit. Und je nachdem, ob es zur Offenbarung kommt, das rauskommt, dann sieht man etwas davon. Aber da ist etwas, das im seelischen Bereich kocht. Körper, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ich gucke manchmal die Bilder an vor 30, 40 Jahren. Da sehe ich einen jungen, schlanken Mann mit schwarzen Haaren. Und wenn ich heute in den Spiegel gucke, dann ist weder schwarz noch jung noch schlank. Da ist einfach was passiert. Das heißt, der Körper zerfällt. Der Körper ist nicht erlöst. Das heißt, der Körper wird erst erneuert bei der Auferstehung Jesu. Wenn er nämlich mich mit sich lebendig macht. Er ist ja auferstanden, der Auferstandene. Und irgendwann wird er kommen und seine Heiligen durch seine Auferstehungskraft, darum sage ich mit Christus, durch seine Auferstehungskraft lebendig machen. Sie kriegen einen neuen Körper. Und dann plötzlich hat niemand mehr das Problem des Körpers. Und jetzt kommen die Lügner und jetzt kommen die Sekte und jetzt kommen diese Gedankenfestungen, indem man den Gläubigen zum Beispiel weiß macht, dass sie das Problem ihrer Seele losbekommen. Stimmt nicht. Ich kann das nur ausschalten durch Glauben, aber ich habe es im Hals, solange ich lebe, weil die Seele nicht erlöst ist. Oder man sagt ihnen, wer Gott dient, wird nicht krank. Und das sagen ausgerechnet Prediger, die deine Brille aufhaben. Und wir sagen, Entschuldigung, warum hast du denn deine Brille auf? Dann lies uns doch vor aus einer normalen Bibel ohne Brille, wenn du geheilt wirst. Ich verstehe das nicht, wie Leute da drin sitzen, dem glauben, dass jeder geheilt wird, wenn der Brille aufhört. Das verstehe ich nicht. Da merkst du, wie dumm die Leute sind. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Die müssen doch schreien, tu die Brille runter. Das wäre das Erste, was kommen müsste. Und ich weiß, führende Heilungsprediger, ihr könnt euch Namen sagen, die jämmerlich zugrunde gegangen sind an den Krankheiten dieser Welt. Fakt. Also nochmals. Der Geist ist wieder geboren. Der Körper kommt erst bei der Auferstehung und das Kampffeld, wo der Krieg ist, ist meine Seele. Die Seele ist nicht schlecht. Versteht ihr? Die Seele ist etwas, das zum Menschen gehört. Die ist gut. Zum Beispiel, ich nehme mit meiner Seele wahr, dass Gebirge schön ist. Manche nehmen mit ihrer Seele wahr, dass das Meer schön ist. Das ist Ansichtssache. Der Dritte liest gerne ein Buch. Der Vierte hört gerne Musik. Also es gibt unterschiedliche Regungen der Seele. Das ist alles in Ordnung. Die Seele ist zuerst einmal nicht schlecht und ist neutral. Aber jetzt kommt die Frage, wer bedient sie? Bedient sie Gott, das im Sinne ist und Gott hat nichts gegen schöne Schöpfung? Oder bedient sie der Teufel, der was kaputt machen will? Also die Frage ist, wer bedient meine Seele? Und da kommen wir so langsam aber sicher zu unserem Problem. Und da kommt auch das Problem her, wo man den Lügnern einfach das Wasser abgraben muss und sagt, was erzählt ihr den Leuten? Dass wenn du Gott dienst, dann geht's dir gut. Wenn du Gott dienst, dann hast du die Probleme nicht. Wisst ihr, man tut so, wie wenn jemand wieder geboren wird, dann ist er im Glashaus. Da läuft alles glatt. Und dann sagen wir, oh, guck mal her, der hat 7 Kinder und die sind alle gläubig. Dann lache ich immer und sag, mal sehen. Ich sage immer, warte nur ein Weilchen, warte nur und guck ab. Wisst ihr, da wird so viel ich sag's mal, Klischee und nach außen hin werden Dinge aufgebaut, da sagen wir, der muss in Ordnung sein mit Gott, weil alle seine Kinder sind gläubig. Weder ich noch du sähet in die Herzen rein. Du kannst durch Erziehung Menschen so erziehen, dass jeder glaubt, die sind gläubig. Ob die gläubig sind, da mache ich mal ein riesen Fragezeichen. Mist zehnmal lieber, es geht jemand in die Welt, hat eine ungeheure Krise und bekehrt sich radikal aus der Welt raus, als wenn er so fromm einfach über die Schwelle rübergeht. Es ist sicher von der Bewahrung her gut, wenn er gar nicht in die Welt gehen muss, aber manchmal, ich sage nicht immer, aber manchmal ist es besser, man muss zuerst schon mal sehen, dass da jemand verloren ist und dass er wirklich nicht fromm geboren wurde. Und das Wort hineinwachsen gibt es gleich gar nicht, weil man wird hineingeboren und wächst nicht hinein. Versteht? Da kommt wieder das fromme Klischee. Jetzt ist natürlich so, sagen wir mal, das Grundproblem, das sich jetzt äußert, ist was ganz Einfaches. Weil wir dieses Problem haben, wir sind wieder geboren, haben eine Seele, wo ein Kampf tobt und haben einen Körper, der anfällig ist. Ich war gewohnt, bis ich so 55 war, jede Regung meines Körpers mit einem Befehl vom Hirn zu steuern. Irgendwann kam der Befehl und er hat es nicht mehr getan. Sehr schon mal ist mir aufgefallen beim Fußballspiel, beim CV Adem, bei diesen Turnieren, wo wir ja schon mitgespielt haben. Da kam ein Ball und ich habe genau das getan, was ich jahrelang gemacht habe. Ich habe durchgezogen und habe den Ball nicht mehr getroffen. Ich war völlig schockiert. Mein Körper hat nicht mehr das getan, was ich gesagt habe. Der hat es einfach nicht getan. Bis jetzt kommen wir zum Problem. Irgendwann merkt der Dümmste, dass der Körper abbaut. Was aber fast niemand merkt, was die Seele für eine Bombe ist. Und für ein anfälliges Kampfgebiet, wo man schützen muss. Man muss die Seele schützen. Und um das geht es heute Morgen. Das hat nämlich mit dem 2. Korinther 10 zu tun. Und da kommen da unsere Vorstellungen. Wisst ihr, wir glauben zum Beispiel, nur mal ein Beispiel. Wir sind ja Preußen. BGB ist bürgerliches Gesetzbuch, haben preußische Junker geschrieben, in dem sie der 3. Mose abgeschrieben haben. Sag ich mal ganz vorsichtig. Ich habe früher das BGB gelesen wie ein Buch. Das ist interessant, da hast du im Prinzip biblische Grundlagen. Jetzt glaubt natürlich ein Deutscher, dass zwei links, zwei rechts preußische Tugend biblisch sei. Ich komme in eine Gemeinde, da ist so, wenn da jemand 2 Minuten zu spät kommt und es hat ein bestimmter Bruder Eileitung vorne, der blamiert die Leute, wenn sie zur Tür reinkommen. Wir begrüßen die jetzt zu spät kommen und solche Scherze. Er glaubt, dass das biblisch ist. Es ist aber biblisch und deutsch. Gehe ich in eine Gemeinde in Mesopotamien, wenn der Resul das nächste Mal kommt, rede doch mal mit dem Resul, wie es bei ihm so zugeht. Jetzt kommst du in eine Gemeinde, wo der Orient ist. Open beginning, open end. Das ist wie ein Ameisenhaufen. Versteht ihr? Aber die glauben auch, dass das biblisch ist. Versteht ihr? Meine Seele wird geprägt durch Vorstellungen, die in meiner kulturellen Umgebung angesiedelt sind. Und in dem Moment, wenn der Teufel mir einredet, zum Beispiel, dass das, was ich empfinde, Deutschtum zum Beispiel, das ist auch der Grund gewesen, als Hudson Taylor nach China kam und gesagt hat, ich muss die Chinesen evangelisiere, da ist ihm was passiert. Der hatte einen Rock an, so ein typischer englischer Rock. Und hat er gesehen, wie ein Mann voll Faszination ihm zugehört hat. Und voll Hoffnung ging er zu ihm hin und hat gesagt, hast du eine Frage? Und sagt er, ja. Dann sagt er, ich überlege die ganze Zeit, warum du so glitzernde Knöpfe an diesem Rock hast. Dann ist ihm Hudson Taylor klar geworden, er muss den Rock wegtun. Er muss chinesische Kleidung tragen, um die Chinesen zu erreichen. Er hatte rote Haare. Galt bei den Chinesen als Zeichen des Teufels. Also musste er auch seine Haare färben. Ich bin gegen Haare färben, da muss man es richtig verstehen. Aber in dem Fall ist das okay. Und Gott hat ihn dann gebraucht und er hatte den Mut, es zu tun. Da gab es einen Sturm der anderen Missionsgesellschafter. Wisst ihr warum? Er war nicht mehr Englisch. Er war nicht mehr Englisch. Und wir müssen doch nach China gehen, um den Chinesen Deutschtum und Englisches zu bringen. Und der Kaiser Wilhelm hat einen Strand von China, ich habe das mal gesehen, die Bilder, ist kurios, hat er eine preußische Stadt aufgebaut. Du laufst da hin und denkst, du bist in einem preußischen Dorf oder in einem preußischen Städtchen und dann guckst du ein bisschen raus und dann siehst du das chinesische Meer. So ist der Mensch, aber so ist er auch geistlich. Er nimmt immer seine Prägungen und so wie er es gewohnt ist und so wie er aufgewachsen ist und dann glaubt er, das ist biblisch. Darf ich auch heiße Eisen anpacken? Das ist ein Ehering. Ich habe den seit fast 40 Jahren. Wisst ihr, warum ich den habe? Es ist im westlichen Kulturkreis in Deutschland bisher üblich gewesen. Jetzt ist ja sowieso alles der Bach runter, was jetzt gilt, sei dahingestellt. An dem sieht man, dass ich verheiratet bin. Das ist ein Schutz für den, der es dran hat, dass andere sehen, der ist verheiratet und dass gar niemand auf dumme Gedanken kommt. Jetzt komme ich aber in Gemeinde, bin ich schon gekommen, da haben mich eine Stunde vorher bestellt und haben mir erklärt, ich muss meinen Ehering abziehen. Das sei weltlich. Ich muss sagen, Entschuldigung, das ist eure Kultur, die ihr mitgebracht habt aus eurem Heimatland. In Deutschland ist das ein Zeichen, dass ich verheiratet bin. Das ist ein Schutz gegen Unzucht. Wisst ihr, und da siehst du einfach, wie das in den Schädeln drin ist. Wo kommt das jetzt her, dass die felsenfest überzeugt sind, das ist ein Schmuckstück? Und es muss weg. Wo kommt es her? Wisst ihr, wo es herkommt? Aus 2. Korinther 10. Das ist eine Gedankenfestung. Und jetzt fangen die Leute an, diese Gedankenfestung so hochzuziehen und so zu zementieren. Was wisst ihr, wer ihnen hilft dabei, dass sie das tun? Der Teufel. Und plötzlich beginnen die und sagen, das ist das wahre Evangelium. Das ist die wahre Nachfolge. Und nur wer so geht, ist in Ordnung mit Gott. Und da kommt die Zertrennung der Gemeinde her. Da kommt eine bestimmte Form von Gemeindezucht her. Gemeindezucht ist biblisch nur, wenn jemand in Sünde lebt. Sonst gibt es keine Gemeindezucht. Es gibt keine Gemeindezucht, weil jemand nicht tut, was ich will. Versteht ihr? Und an dieser Stelle schießt der Teufel diese Gedankenfestungen, schießt er rein in die Leber der Gläubigen. Da gehört auch dazu, was tut ein Gläubiger und was tut er nicht. Es gibt ganz viele Dinge, wo die Bibel nichts dazu sagt. Entschuldigung, da muss ich es dem Gewissen des Einzelnen überlassen, laut Bibel. Aber in der Regel wird alles reglementiert. Da wird ganz stur gesagt, wenn du nicht so bist wie ich. Und da kommen diese Gedankenfestungen her. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Natürlich haben wir schon genug Ärger mit der Welt, weil das ist ja, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Da ist Gebiet des Teufels. Und darum sagt auch Paulus in Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, Trübsal ist normal, dieser Druck. Aber es gibt einen Druck, der ist sinnlos, überflüssig wie sonst was. Und das sind diese seelischen Kämpfe, wo diese Gedankenfestungen dazu führen, dass Gläubige, ich sag's einmal so, wie Marionette Dinge vertreten. Ich habe es schon erlebt in der Seelsorge, bei mir sitzt der Ehepaar, ich sage einen Satz und ich habe nicht einmal gewusst, was ich sage. Plötzlich explodiert die Frau neben ihrem Mann. Vorher war alles wunderbar in Ordnung und in bester Harmonie und faucht ihren Mann vor mir an. Guck, was der sagt, das habe ich dir immer gesagt. Das habe ich nie geglaubt, ich habe nur nachgegeben. Hast du gemerkt, das ist alles Theater gewesen. Das heißt, diese religiöse Vorstellung, die der Teufel in unserem Kopf installiert, die sind brutal. Und da entstehen die Sekte, da entstehen die Trennungen, da entsteht letztendlich das fromme Wesen, das keinen Wert hat. Da entsteht aber auch die Depression. Wisst ihr, wenn man mir beibringt, ein Gläubiger tut nur das und das und so muss ein Gläubiger sein. Und ich nehme das auf und merke dann letztendlich nicht, dass ich in eine Falle gegangen bin. Dann zerstört es den Menschen systematisch. Weil er diesem Anspruch, den er selber hier angenommen hat, gar nicht nachkommen kann. Der schafft es nicht. Da geht er kaputt. Der zerbricht innerlich. Und wehe, er geht dann kaputt. Dann heißt, guck, ich habe ja gleich gesagt, das ist ein Sünder. Guck, ich habe ja gleich gesagt, das ist kein Rechter. So geht es ganz schnell. Statt dass man fragt, warum bist denn du kaputt gegangen? Erklär mir, was ist passiert? Ich habe das schon erlebt, wo Leute ausgepackt haben, mir alles auf den Tisch gelegt haben. Da habe ich gesagt, oh weh uns Fromme, wenn's, also ich habe es anders formuliert, aber ich sage es jetzt mal in meinen Worten, weh uns Fromme, wenn hier solche Dinge dazu führen, dass Leute kaputt gehen. Jetzt kommt das Problem. Oft sind die Leute, die diese religiösen Regeln, die gar nicht biblisch abgedeckt sind, den Leuten reindreht, sind selber Gebundene. In Klagelieder 5, Vers 8 steht, Knechte herrschen über euch. Das sind oft Leute, die selber geknechtet sind. Dann versuchen sie, die anderen zu zwingen, ihrem eigenen seelischen Zwang nachzugeben. Und dann gehen die kaputt. Oder wisst ihr, das läuft auch mit der Schallplatte, dass der Teufel anfängt zu sagen, du bist der Letzte, du kannst nichts, du hast nichts, du bist nutzlos, du bist sinnlos. Wisst ihr, wenn ich das alles glaube und dem Teufel zuhöre, dann baut das in meiner Seele etwas auf. Und das ist das, was den Leuten nicht klar ist. Da werden Gedankenfestungen gebaut, da wird ein Gebäude in meiner Seele gebaut. Und das Gebäude sendet dann dauernd diese Botschaft. Und mit den Leuten kannst du nichts mehr anfangen. Und genauso ist es mit der Heilsgewissheit. Da haben Leute eine Vorstellung, wie muss Heilsgewissheit geschehen? Wie? Und da geschieht die Heilsgewissheit nicht 100% so, wie man es mir beigebracht hat. Und dann gehst du kaputt. Ist mir passiert. Wir waren zwei Brüder. Wir haben nur ein Thema gehabt. Wir haben es nur noch um Heilsgewissheit gedreht. Wir hatten beide Heilsgewissheit, haben sie beide verloren. Aufgrund von falscher Lehre. Und haben diese Schallplatte bei uns spielen lassen. Und erst als ich radikal vorging gegen diesen seelischen Bereich, so wie es hier die Bibel sagt, im Gehorsam es niedergerissen habe, kam meine Seele zur Ruhe und ich hatte wieder Heilsgewissheit. Ich bin dann so weit gegangen, ich habe es die Woche meinem Bruder erzählt, ich habe dann zu meiner eigenen Seele gesagt, halt dein Maul. Ich habe einfach lokalisiert, das kommt von mir. Das hat nichts mit dem Teufel zu tun, das hat nichts mit Gott zu tun, der Teufel missbraucht es, sondern das bin ich. Das ist meine Seele, das ist eine Gedankenfestung, da sitzt was, das muss kaputt werden. Ich bin so wütend geworden. Tag drauf hatte ich Heilsgewissheit, Tag drauf war das Ding zerstört. Wisst ihr, das muss mir einfach klar sein. Ihr kennt alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da geht ein Mann von Jerusalem weg, das ist von Gott. Geht hin nach Jericho. Jericho ist die Stadt des Teufels. Dort ist die Mondregierte, heißt es. Also dort ist die Finsternis. Er geht von Jerusalem weg, geht hin nach Jericho. Und jetzt sagt die Bibel, dann kommen die Räuber und schlagen ihn halb tot und lassen ihn liegen sein Blut. Das ist der Zustand des normalen Menschen. Er ist von Gott weggegangen, ist vom Teufel verführt worden, durch den Sündenfall, liegt jetzt halb tot da. Das heißt, sein Körper lebt, seine Seele lebt, aber sein Geist ist tot. Er ist halb tot. Da kommt ja ein Levit, da kommt ein Priester, das ist Religion, die können alle nicht helfen. Und da kommt ja der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, gießt Öl und Wein in die Wunde, das heißt, das ist das vollkommene Opfer, lädt ihn auf sein Tier, auf den Esel und bringt ihn in die Herberge. Stellvertretende Opfer ist ja der Esel. Bringt ihn in eine Herberge, die Gemeinde, der Wirt hat 2 Denare bekommen vom barmherzigen Samariter, um ihn zu versorgen. Und die 2 Denare, das ist die Erlösung für Geist und das vollkommene Opfer für den Seelenbereich. Und dann sagt er ganz klar, der 3. Denar, das heißt in dem Fall für den Leib, den kriegst du erst, wenn ich wiederkomme. Das heißt, das Problem des Körpers wird erst geregelt, wenn ich wiederkomme, sagt der Herr Jesus. Aber die Sache der Wiedergeburt, die ist geregelt. Und die Sache mit der Seele ist eigentlich auch bezahlt und geregelt. Nur ist der Unterschied, Wiedergeburt geschieht automatisch bei einer echten Bekehrung, aber im Seelenbereich muss ich etwas tun im Glauben, dass die Seele funktioniert. Aber ist alles bezahlt. Jetzt sagt er hier, wir kämpfen nicht nach der Art des Fleisches. Wisst ihr, was das heißt? Wir kämpfen nicht nach menschlicher Vorstellung. Jetzt kommen diese ganze fromme menschliche Vorstellungen. Da glaubt jemand zum Beispiel, wenn etwas gelingt, dann ist es von Gott. Wer sagt denn das? Es gibt Dinge, die sind nicht von Gott und gelingen wunderbar. Da schickt der Teufel das Gelingen, auch bei den Frommen. Und da gibt es wieder Dinge, die gehen völlig schief, dass du denkst, da geht alles kaputt im Leben eines Menschen und das ist von Gott. Ich bin einmal fast 10 Jahre krank gewesen. Ich hatte eine hochgradige Entzündung. Und ich bin zu den Ärzten, zu den Spezialisten gegangen. Die haben mich untersucht. Die haben nichts gefunden. Ich habe mit mir beten lassen. Ich habe alles getan, was möglich war. Ich bin nicht gesund geworden. Jahre danach, plötzlich, nachdem ich einer Verführung entgangen war, nämlich der Pfingstbewegung, ist etwas passiert. Ist plötzlich innerlich bei mir der Gedanke gesagt, geh doch zum Arzt. Da sagt mein Inneres, was willst du beim Doktor, der hat doch schon alles probiert. Und bei mir heißt es einfach, geh zum Arzt, und bin ich zum Arzt. Der untersucht mich 5 Minuten, macht einen chemischen Test und sagt, Sie haben das und das, diese Entzündung, die müssen Sie schon 10 Jahre oder länger haben. Sie brauchen Penicillin, das ist ja brutal, was Sie haben. Da habe ich ihn ganz entgeistert gefragt, wieso haben das Ihre Vorgänger nicht erkannt? Er sagt, ist ihm ein Rätsel. Ich weiß es. Weil Gott die Augen dieser Ärzte zugemacht hat, weil ich die Krankheit gebraucht habe, letztendlich vor Gott her, dass ich die Pfingstbewegung überlebt habe. Ich hätte die nicht überlebt bei meinem Charakter, wenn ich gesund geworden wäre. Hat Gott gegeben. Was glaubt ihr, was der Teufel mir alles erzählt hat? Als ich dann begann, den Kampf mit der Pfingstbewegung aufzunehmen, kamen diese Gedankenfestungen. Da kam der Teufel und ich war am Anfang ganz allein. Es ist ja echt das Problem gewesen. Ich habe als erstes die anderen überhaupt nichts gesagt. Ich habe es nur bei mir gebrütet. Da kam der Teufel und gesagt, du bist verrückt. Du glaubst nur du und alle anderen. Guck doch, das ist überall, ist der Segen Gottes da. Das ist doch alles wunderbar. Und du glaubst, das ist falsch. Ich habe ja nicht gewusst, dass Millionen von Gläubigen das auch so erkannt haben. Habe ich nicht gewusst. Also hat der Teufel seine Pfeile geschossen, seine Gedankenfestungen, bis ich am Schluss nicht mehr wusste, was gut und böse ist. Und dann hat er angefangen, in Gedanken alle Register zu ziehen. Wenn einmal dieses 2. Korinther 10, diese Gedankenfestung läuft und das einmal richtig unterwegs ist, dann kannst du nur noch das Kreuz anziehen, sagt man ja bei uns. Da musst du dich dann zusammenreißen. Es hat dann angefangen, dass ich Lästergedanken bekam beim Bibellesen. Meine Frau hat Selbstmordgedanken bekommen. Das war ein Kampf in Gedanken, das kannst du dir nicht vorstellen. Bis ich dann endlich biblisch erkannte, was ist richtig, dann habe ich die richtige Haltung eingenommen, habe mich dagegen gewehrt und es hat aufgehört. Wisst ihr, aber das Problem ist, es läuft immer gleich. Entweder verklagt der Teufel im seelischen Bereich einen Mensch, und zwar mit dem Ziel, dass der diese Verklagung annimmt und diese religiöse, falsche Vorstellungen annimmt. Wieso? Und der Mensch ist natürlich so, das muss man ja sehen, die Seele ist ja nicht neutral. Wir sind hinterhältige Geschöpfe. Wisst ihr, dass wir eigentlich, schwäbisch kann man das besser ausdrücken wie hochdeutsch, wisst ihr, dass wir liedrig sind? Liedrig heißt verderbt, gemein, hinterhältig, verschlagen. Das sind wir. Und die Bibel sagte 1. Mose 6, Vers 5, aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Das ist ja kein Kompliment, oder? Und wenn ein Gläubiger im Fleische wandelt oder so eine Gedankenfestung vom Teufel zulässt mit einer falschen Lehre, dann tut er dasselbe. Wisst ihr, und der Mensch ist so, er ist einfach kurios. Ich habe es bei mir auch festgestellt. Da gibt's Leute, die sind hier gestanden auf der Kanzel, haben gepredigt, ein Gläubiger geht nicht 4 Wochen in Urlaub. Ja, drauf ist er 4 Wochen in Urlaub. Was machst du jetzt mit den Leuten? Wisst ihr, das die Heuchelei und diese Festungen, das ist einfach etwas, das baut sich auf durch Annehmen falscher Lehre, Annehmen falscher Vorstellungen. Wisst ihr, und da ist jemand, der dich dauernd bedient mit Gedanken. Das ist der Teufel. Und wenn ich das zulasse und ich bin jetzt noch ein bisschen anfällig auf einem bestimmten Sektor, dann werde ich depressiv und vollkommen, sage ich, ich bin der Letzte, wer will mit mir noch was zu tun haben? Ich neige zum Glück nicht zur Depression, ich habe ein anderes Problem. Ich neige zur Aggression. Ich habe es meiner Frau die Woche erklärt. Ich habe gesagt, weißt du, es tut mir leid, ich muss dir das sagen. Ich bin auf der Bank schon so wütend geworden, dass ich vom Kunden einen Stuhl durch die Bank geworfen habe. Kann man sich ja nicht mehr vorstellen, gell? Aber da wisst ihr, ein anderer neigt zur Depression. Der hätte keinen Stuhl geworfen, wäre in den Keller gegangen, hätte geweint. Er wäre 4 Wochen daheim geblieben und hätte Tränen vergossen. Der Teufel will, dass du innerlich versumpfst. Oder dass du innerlich aggressiv wirst. Oder dass du innerlich fanatisch wirst. Oder dass du sektiererisch wirst. Dass du der Schluss Gottes, den er dir ja in seinem Ratschluss in der Bibel dargelegt hat, dass du den nicht annimmst. Ich möchte es nochmal betonen, alle diese Erfechtungen, alle diese Kämpfe haben nur ein Ziel. Diese Gedankenfestungen haben nur ein einziges Ziel. Und der Teufel ist der Lügner von Anfang an, Johannes 8, 44, die haben nur ein Ziel, dass ich nicht auf das Wort Gottes höre. Soll ich euch ehrlich was sagen? Ich bin eigentlich von Natur aus feig. mein Charakter. Wenn ich dann genügend gereizt werde, dann werde ich statt normal, werde ich tollkühn. Genauso feig wie ich wäre im Krieg, wäre ich ein ganz gefährlicher. Also ich möchte bei mir nicht in der Einheit gewesen sein. Zuerst bin ich feig und wenn ich aber dann umpol, dann gehe ich los wie eine Rakete. Das weiß der Teufel, bei mir und bei dir. Und jetzt heizt er mit diesem Gedanken. Er ist ein Lügner von Anfang an. Die ganzen Gedanken, die er dir eingibt, sind gelogen. Mit dem einzigen Ziel, er will so eine Festung in meinem und deinem Seelenbereich installieren, dass ich das glaube. Und dann glauben die Leute plötzlich, ich bin fromm, ich bin in Ordnung, sind aber genauso weltlich wie und verkommen wie die gesamte Welt drumherum. Aber wenn du das lang genug einredest, dann glaubst du, dass das fromm ist, weil es deinem Vorstellungspotenzial entspricht. Ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach. Was stimmt jetzt? Wessen Vorstellung über Frömmigkeit stimmt jetzt? Gar keine. Ist alles falsch. Es gilt die Heilige Schrift. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Wie reiße ich durch Gehorsam diese Dinge zusammen? Weil die Bibel sagt, 1. Timotheus 4,1, es gibt auch Lehren der Dämonen, die dann auch im Seelenbereich etwas bewirken. Und es entsteht bürgerliches Denken, es entsteht deutsches Denken, es entsteht frommes Denken, es entstehen Vorstellungen, die vielleicht biblisch scheinbar richtig sind, trotzdem falsch sind. Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist das, was 2. Korinther 10 sagt. Er sagt hier, wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen. Es ist ein strategischer Kampf. Ich darf nicht fleischlich denken. Wisst ihr, was heißt? Nicht menschlich. Und ich habe festgestellt, dass ich feig bin, wenn ich plötzlich was biblisch erkenne und merke, dass ein anderer ein Gefangener ist, dann habe ich meistens ein ziemliches Potenzial an Schwierigkeiten, bis ich die Freiheit in Christus für mich annehmen kann. Dass ich einfach sage, gut, okay, jetzt muss ich dem anderen beibringen, dass er hier ein Gefangener ist. Weil wenn ich jetzt dem sage, dass ich hier Freiheit habe, dann könnte es ja sein, er hält mich für nicht mehr fromm. Meine Frau hat einmal zu mir was gesagt, ich habe zuerst gedacht, ah, wah, Frauengeschwätz, habe ich zuerst gedacht, aber es hat gestimmt. Sie hat zu mir gesagt, wieso bist denn du so auf deinen Ruf immer aus? Ich habe gesagt, bin ich doch gar nicht. Doch. Wisst ihr, wir wollen immer fromm sein. Wir wollen immer dem Maßstab entsprechen. Und ich habe dann angefangen, gegenüber großen Bewegungen einfach nicht mehr zu heucheln und nicht mehr das fromme Theater zu spielen, sondern alles zu sagen, wie ich es denke. Wisst ihr, wie lange es ging, bis ich vollkommen entmachtet, abgeschossen und in die Ecke geknallt war? Ganz schnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Weil ich bin jetzt plötzlich auf Gruppe gekommen, die haben als Gruppe, und das gibt's auch, das sind dann Bewegungen, haben die solche Gedankenfestungen aufgebaut und weh, du hast nicht das getan, was sie wollten. Kopf ab, sofort. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn die Bibel hier sagt, die Waffen sind nicht fleischlich, dann muss ich bereit sein, jede menschliche Regung nicht zu verwerfen, sondern zuerst einmal in Frage zu stellen. Auch mein eigenes Frömmigkeitspotenzial zuerst in Frage zu stellen, ist das in Ordnung? Ist das richtig? Und da muss ich hingehen und muss weitergehen und muss zum Beispiel sagen, was ist denn so ein strategischer Kampf und wie zerstört man durch Gehorsam diese Gedankengebilde, die mich gefangen nehmen? Guckt nur euer Beispiel. Der Teufel hat mir eingeredet, und das sind namhafteste Brüder, haben das gelehrt. Der Jakob Vetter, der große Evangelist der Zeltmission, die haben Büchlein geschrieben, und da gibt's massig Literatur über den Segen des heiligen Blutes Jesu. Ich sehe das Blut Jesu mit als das Größte an, was auf diesem, in diesem ganzen Universum gibt, als Erlösungsmittel von Gott her. Aber die haben gesagt, du musst jetzt das Blut im Glauben trinken. Du musst dich mit dem Blut bedecken, von Kopf bis Fuß, alles im Glaube. Und dann bist du geschützt gegen die Finsternis mächtig. Er hört sich elend fromm an. Wenn man mit jemandem Seelsorge gemacht hat, haben oft vorher gebetet, bedeck mich mit deinem Blut, dass ja nichts passiert. Als ich dahinter kam, dass das so eine Gedankenfestung ist und dass das gelogen ist, was konnte ich jetzt tun? Im Gehorsam. Also ich habe jetzt in der Bibel nachgesehen, habe festgestellt, das Blut, 2. Mose 20, schützte nur vom Zorn Gottes. Und das Blut schützt mich vom Zorn Gottes, wenn ich nämlich gereinigt bin durch Jesu Blut. Von daher muss ich dauernd gereinigt werden durch Jesu Blut, dann bin ich vom Zorn Gottes geschützt. Gegenüber der Finsternismacht, sagt die Bibel in keinster Weise, dass das hier ein Schild ist, sondern sie sagt, jetzt musst du die Waffenrüstung des Gläubigen anziehen. Du musst jetzt das Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, der Gürtel der Wahrhaftigkeit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm des Heils und die Füße gestiefelt, das Evangelium zu treiben, anziehen. Dann sagt sie in 1. Petrus 5, 7, widerstehet im Glauben. Sie sagt genau, was ich tun muss und nicht hingehe und sage, bedeck mich mit deinem Blut. Ganz ehrlich, wisst ihr, was passiert ist? Ich habe das im Hirn erkannt. Das heißt, in meinen Gedanken hatte ich Vollerkenntnis, was biblisch richtig ist. Aber in meiner Seele war noch ein Gedankengebilde. Und ich habe das nicht, fast nicht über mich gebracht, die Türklinke in die Hand zu nehmen, aus der Haustür rauszugehen, ohne zu beten, bedeck mich mit dein Blut. Und dann musste ich, wie ein kleines Kind, in kindlichem Glauben, durch Gehorsam, raus, ohne es zu beten. Ich musste das krankhaft unterdrücken, dass ich nicht mehr gebetet habe. Das ging dann kurze Zeit, dann war ich frei. Das heißt, ich muss, wenn ich die mit diesen Dingen zu tun habe, mich selber in Frage stellen. Ich muss auch in Frage stellen, was mir beigebracht hat. Und zuerst einmal klären, sagt die Bibel dasselbe. Und da ist 1. Korinther 4, Vers 6, der Zentralvers. Wir sollen nicht über das Geschriebene hinaus denken. Nicht bloß gehen, sondern denken. Das heißt, ich muss einfach biblisch sagen, Herr Jesus, was ist das jetzt? Wisst ihr, ich bin so perfektionistisch, ich war so weit, ich bin zu meinem Jesus gegangen, habe ihm mein ganzer Dienst zurückgegeben, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich entspreche an ein paar Punkte, habe ich nur noch Kampfanfechtung, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich gebe es dir zurück, weil ich kann das so nicht tun. Der Herr hat mir das einfach zurückgedrückt, relativ hart, und hat mir klar gemacht, du denkst menschlich. Das heißt, ich muss geistlich denken, wie die Bibel sagt. Dazu muss ich zuerst einmal in allen Punkten die Heilige Schrift untersuchen. Ich muss zuerst einmal fleißig Bibel lesen. Da muss ich die Bibel unterscheiden. Was ist für Israel, was ist für die Gemeinde? Wisst ihr, jetzt kommt zu mir jemand und sagt, du musst den Sabbat halten. Dann gucke ich Kolosser 2,16, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Die Bibel lehrt in die Lehrbriefe kein Sabbat, also kein Thema. Wisst ihr, ich muss schon lernen, mit der Bibel umzugehen. Wenn ich das nicht kann, dann kriege ich ein Problem. Und dann muss ich lernen, mit meiner Seele umzugehen. Ich muss mir bewusst sein, dass meine Seele anfällig ist. Zum Beispiel, wenn jemand sensibel veranlagt ist, dann hat er Folgendes. Dann ist er ein Perfektionist. Wenn er auf dem Höhepunkt seines Perfektionismus ist, dann bricht es in der Regel zusammen. Es geht runter wie ein Sturzbach. Wisst ihr, kennt ihr das berühmteste Beispiel der Schrift? Elia unterm Ginsterstrauch. Er bringt die Baalspriester um, lässt Feuer vom Himmel fallen. Entschuldigung, das hat noch keiner von uns gemacht. Hat einen gewaltigen Sieg und dann sagt die Isabel einen Satz, ich bring dich um, und dann haut er ab. Legt sich unter Ginsterstrauß und sagt, Herr, ich bin nicht besser wie meine Väter, nimm mein Leben hinweg. Und so ist der Mensch. Wisst ihr, wir müssen zwei Dinge zugeben. A, dass wir nichts wissen. Dass auch unsere religiöse Vorstellung eventuell vom Teufel oder von unserer eigenen Charakterstruktur oder von unserer Volksgruppe, deutsch, südländisch, Ostvolk, geprägt ist. Und muss sagen, Herr, was ist denn Wahrheit? Zum Beispiel sagt die Bibel nicht, was weltlich ist, sondern sagt, hab nicht lieb die Welt. Wisst ihr, und ich kann nicht auf eure Art der Welt alle Vorzüge, alles in Anspruch nehmen und dann glaube, dass ich die anderen etwas geistlich sagen kann. Das geht halt nicht. Wisst ihr, da muss man jetzt sagen, Herr, wie geht das? Wie muss ich verleugnen? Was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Ich muss also von der Bibel her zuerst einmal mich selber kontrollieren. Was ist meine Einstellung? Wo komme ich her? Geistlich. Ist das alles sauber? Ist ein bisschen mühsam, aber es rentiert sich. Und dann muss ich lernen, mit meiner Seele umzugehen. Ich muss mir bewusst sein, meine Seele ist der Kampfplatz. Ich muss lernen, dass ich mit Christus gekreuzigt leben muss. Ich muss das nicht für wahr halten, ich muss es annehmen. Wisst ihr, da gibt es halt Leute, die sind anfällig für Neid, Streit, Hader. Da gibt es andere, die sind anfällig für Stolz, Hochmut. Gibt es andere, die sind anfällig für Negatives, dass sie sich bloß zurückziehen und alles schwarz sehen. Und da gibt's die sanguinische Typen, die sehen alles nur strahlend, da ist alles bestens. Wisst ihr, das muss ich mir einfach mal ganz klar sagen, die Erbsünde hat nun mal diese Spielart hervorgebracht. Das können wir nicht so tun, als wäre mein Charakter wär der biblische. Mein Charakter ist genauso dumm, Entschuldigung, wie ein anderer. Der ist vor Erbsünde versaut. Jetzt muss ich meinen Charakter kontrollieren. Jetzt kommt das Tolle, wenn ich im Geiste wandle und wenn einer da gar nichts merkt, vollkommen gefühlslos ist und ein Hypersensibler und ich hier Mitte als Anführungszeichen relativ normaler, wenn wir alle drei im Geiste wandeln, dann merkst du keinen Unterschied mehr bei uns drei. Ist euch das klar? Wisst ihr, da fängt's an. Ich habe mir vorgenommen, wenn Brüder oder Schwestern mir etwas Geistliches sagen, Mama war ja zu feig, mir was sagen, da frage ich sie, wo steht das? Das ist doch immer so gewesen. Da kommen solche erhobene Zeigefinger. Du wirst doch etwa nicht behaupten, dass das anders wäre. Hat mein namhafter Mann im Reich Gottes zu mir gesagt. Du hast doch eine Lehrberufung, du darfst doch sowas nicht lehren. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wenn es die Bibel lehrt, darf ich es doch lehren. Wisst ihr, da kommt dann dieses fromme Klischee. Da wird etwas zusammenbastelt, das furchtbar ist. Und entweder verdammt man sich selber, man wird vollkommen unempfindlich, oder man wird zum Fanatiker. Und die Fanatiker sind dann die Leute, die eine Sekte gründet. Und da gibt's fantastische Beispiele. Ich habe gestaunt, wo die alle waren. Die waren alle moralisch nicht sauber bezüglich der Frauen. Die waren alle relativ reich. Die waren alle mit Beziehungen zu den Freimaurern. Habe ich auch gestaunt. Ich habe es zwar teilweise gewusst, aber ich habe dann doch gestaunt, wo die ihre Bedienung hernehmen. Wenn du mal guckst, die waren dann mal alle normale Gläubige. Die hätte Gott dienen können, ganz normal. Und irgendwann ist diese Gedankenfestung, da hat mich eine Eidrichterin, das hat man einfach installiert, der Teufel. Irgendwann ist das so stark gewesen, dass die mit einem ungeheuren Sendungsbewusstsein aufgestanden sind und sind vorwärts geprescht. Und da kriege ich immer Bauchweh, wenn jemand ein ganz starkes Sendungsbewusstsein hat. Was soll ich jetzt tun? Römer 14 und 15 sagt, es gibt Schwache in der Gemeinde. Jetzt kommen wir zu dem Hauptproblem. Jetzt könnte man ja sagen, ja, die Schwache sind die Depressive, die Schwache sind die, die ein schlechtes Gewissen gleich kriegen, das sind die Schwache. Aber ist euch klar, dass die, die gar kein schlechtes Gewissen kriegen, die gar nichts merken, genauso schwach sind. Das heißt, Schwäche ist einfach Fleisch. Schwäche ist einfach Fleischlichkeit. Und der ganze Punkt hängt nur an einem einzigen Satz. Durch Gehorsam diese Vernunftschlüsse zerstören. Was ist Gehorsam? Ich bin einfach jemand, der jetzt beginnt, im Geist zu wandeln, statt im Fleisch. Ich habe schon Brüder beibringen müssen. Wisst ihr, es gibt manchmal Brüder, die haben eine ungeheure Freude am Reich Gottes, eine ungeheure Motivation, studieren und lesen und sind fit. Und dann können sie fast jede Frage beantworten. Die Brüder musst du immer dämpfen und ihnen sagen, wenn du jede Frage beantworten kannst, bist du nicht echt. Es gibt niemanden, der jede Frage beantworten kann. Weil dann brauchst du ja den Herrn nicht mehr, dann bräuchte man dich. Dann bricht er mal die Bibel nicht mehr und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dann bricht er mal ja dich. Versteht ihr? Das ist verdeckt. Die Leute haben das noch nicht begriffen. Die Gemeinde Jesu, der Leib, ist ein, wir Puzzle, eine Gesamtheit von vielen Einzelteilen. Jeder hat eine bestimmte Gabe und das kann auch manchmal wichtig und gut sein, aber das ist nur ein Teil des Ganzen, da gibt's andere Teile. Und erst wenn man alles zusammensetzt, dann hast du das Reich Gottes. Das ist auch der Grund, gell, wo manche Bewegungen haben, vorne einen Führer, der vorne rausgeht. Ich habe schon meine Brüder gesagt, es ist unbiblisch, bloß einen Ältesten zu haben. Es sind viele, es ist immer eine Vielfalt. Und jetzt muss ich einfach anfangen, gehorsam zu sein. Wie meint es? Indem ich einfach beginne, wie ein kleines Kind, unter dem Bewusstsein natürlich, jetzt kommt das Wichtige, dass Hebräer 4,14 sagt, dass der Herr Jesus bis 16, der ganze Block, der Herr Jesus Mitleid hat mit meinen Schwachheiten. Ist euch klar, dass der Herr Jesus mehr Mitleid mit meinen Schwachheiten hat, als ich mit meiner eigenen? Ich neige auch dazu, mich selber zu verdammen und zu sagen, das geht nicht. Der Jesus hat mehr Mitleid mit meiner Schwachheit, als ich mit meiner eigenen. Zuerst muss man mal zu meinem Jesus, und so sehe ich das als hauptzentraler Punkt, dass ich mein Herz ausschütte, ihm alles auf den Altar lege und sage, Herr, ich elender Mensch, hilf mir. Einfach meine Schwäche zugebe. Und dann sage so, jetzt hilf mir, mein ganzes Leben auf das biblische Fundament zu stellen. Hilf mir beim Bibellesen, Israel und die Gemeinde zu unterscheiden, Apostelzeit und Endzeit. Lass mich von den Lehrbriefen her den Rest betrachten. Lass mich das ernst nehmen, was du sagst. Und lass mich alles, was da nicht geschrieben steht, hinauswerfen. Wenn mich die anderen Frommen nicht mehr mögen, weil ich Dinge hinauswerfe, die falsch sind, aber ihnen gefallen, dann gib mir die Kraft zu ertragen, dass man mich nicht mehr mag. Versteht ihr? Da kommt man plötzlich in einen Zustand, wo man vor Gott in Christus etwas Wunderbares erlebt. Man wird vom Herr Jesus abhängig und von der Heiligen Schrift. Das ist nicht mehr ein Spielball dieser Meinung. Aber lass mich zum Schluss das entscheidende Thema angehen, die Heilsgewissheit. Uns haben wir beigebracht, Römer 8, Vers 16, das ist auch so eine Gedankenfestung. Wer sich bekehrt hat, hat Heilsgewissheit. Wir haben alle geglaubt, das ist etwas, da ist dann innen in der Seele ein Lämplein. Und wenn das Lämplein brennt, dann habe ich Heilsgewissheit. Das heißt, ich will fühlen, ich bin ein Gotteskind. Dann habe ich halt gesehen, wie Leute die Heilsgewissheit verloren haben. Manche haben das zugegeben und sind fast in der Psychiatrie gelandet wegen dem. Und die anderen haben es nicht zugegeben und haben geheuchelt. Aber es gibt da einfach eine Methode. Die Bibel sagt zum Beispiel im Römer 8, 16, nicht wie die alte Lutherbibel, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, sondern da steht was völlig anders. Da steht, sein Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Da steht ausdrücklich zusammen. Jetzt kannst du ein Gotteskind sein, der Heilige Geist ist in deinem Geist. Und du hast das Zeugnis vor Gott, dass du Gotteskind bist. Wenn aber dein Geist nicht funktioniert, weil dein Seelenbereich völlig aufgewühlt ist, dann hast du keine Heilsgewissheit. Bist aber trotzdem ein Gotteskind. Die Bibel sagt was ganz anderes. Johannes 1, Vers 12. So viele in Aufnahme. Wenn ich ehrlich zu meinem Jesus komme, als Sünder und weiß, dass ich verloren bin und sage, Herr, komm in mein Herz, dann sagt die Bibel, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und zwar in derselben Sekunde, wie sie das gebetet haben. Das sieht man aus dem Griechischen. Die dann ununterbrochen an ihn glauben. Das heißt, ich darf nicht nach meine Gefühle gehen, nicht nach dem, was mir die Menschen sagen. Zu mir ruft dann jemand an und sagt, ich soll ihm sagen, ob er gerettet ist. Ich sage, Entschuldigung, ich bin der ganz Falsche. Ich habe dann noch kurzer Zeit erklärt, ja, nach dem, was du mir hier erzählst, hast du wohl 2. Korinther 10 diese Problematik. Ich habe es dann nicht mehr aus dem Herz rausgekriegt, das einfach einmal öffentlich zu sagen, dass man da einfach vorsichtig sein muss. Und dann sagt die Bibel in 1. Johannes 5, Vers 13, und das ist eine Bibelstelle, die liest niemand, bezüglich der Heilsgewissheit sagt die auch niemand. Wisst ihr, da wird immer dieses fromme Theater gespielt. Und da machen wir Leute kaputt, die dann kaputt gehen wegen Heilsgewissheit. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt, dies habe ich euch geschrieben, dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also das sind jetzt Leute, die glauben von ganzem Herzen an den Sohn Gottes. Hat ihr jetzt Heilsgewissheit oder nicht? Nein. Wisst ihr, was der nächste Satz ist? Damit ihr wisst, ich weiß, weil es geschrieben steht, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ich weiß, weil ich der Herr Jesus in einer kalten, wie soll ich sagen, oder an einer kalten Wand, am 30.05.1974, gebeten habe, in mein Herz zu kommen, um mich zu retten. Das war Johannes 1, 12. Darum weiß ich, dass er gekommen ist. Und ich habe das sofort gemerkt, da ist sofort was passiert. Wenn hinterher noch 100.000 Zweifel kamen, die Bibel sagt mir durchs Wort Gottes, wenn du ihn aufgenommen hast, dann bist du ein Gotteskind. Fertig. Wenn du abgefallen bist, fragst du nach dem nicht mehr, von da musst du gar keine Gedanken machen. Der sich hier zerfleischt an diesen Fragen, der ist 100% ein Gotteskind, sonst würde er sich nicht zerfleischen, sondern der sich zerfleischt, gehört zu 2. Korinther 10. Da schießt der Teufel diese Gedankenfestungen und das Zeugs rein. Und jetzt muss ich einfach beginnen, mein Glaubensleben auf ein anderes Fundament zu stellen. Auf das hier. Nicht so wie, da hat einmal einer gesagt, du musst den Verheißungen Gottes glauben. Und hat er gesagt, wie soll ich das machen? Hat er die Bibel auf den Boden gelegt und hat gesagt, stell dich drauf, da sind sie drin. Das ist natürlich zu einfach. Sondern ich muss im Glauben mich draufstellen. Versteht ihr? Ich muss beginnen zu sagen, ich will nicht mehr über das Geschriebene hinausgehen. Ich will nicht mehr mein frommer Kopf glauben. Ich will nicht mehr meine frommen Gefühle glauben. Ich will nicht mehr frommen Märchen glauben. Du bist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Zeig mir, was ist Wahrheit. Lehre mich unterscheiden, Israel und die Gemeinde. Lehre mich unterscheiden, Apostelzeit und Endzeit. Zeig mir von den Lehrbriefen her, warum du sagst, 2. Petrus 3, Vers 2, dass du den Aposteln genau gesagt hast, was sie schreiben sollen. Bring mir das bei. Wie lese ich jetzt die Evangelien? Wie lese ich die Apostelgeschichte? Wie lese ich die Offenbarung? Wie lese ich das Alte Testament? Wisst ihr, ich habe festgestellt, der religiöse Mensch ist unbelehrbar. Zu mir kommt jemand und sagt, 5. Mose 22, Vers 3, deine Frau darf keine Hose anziehen. Ich muss sagen, Entschuldigung. Zeig mir dein Haus. Im gleichen Passage steht, dass ich ein Geländer aufs Dach machen soll. Hast du ein Geländer? Nö. Der gleiche Passage steht, du darfst keine Stoffe anziehen aus unterschiedlichen Materialien. Das ist wahrscheinlich 60% Baumwolle, 40% Synthetik. Schätze ich, ich bin kein Spezialist. Also sündiges Hemd. Ihr versteht? Warum predigt das keiner? Warum sagen die Leute, du darfst das und das nicht haben? Bestimmte Medien, du darfst bestimmte Dinge nicht tun. Warum sagen sie dir nicht gleichzeitig, ja, du darfst nicht nach hohem trachten. Schick deine Kinder nicht auf die Uni. Warum sagt das keiner? Versteht, das steht genauso in der Bibel, aber das will man nicht hören. Ihr versteht warum? Weil man nur das hören will, was seiner frommen Vorstellung entspricht und was mir angenehm ist. Und diese Gedankenfestungen zu zerstören, geht nur, wenn ich radikal bereit bin, Gott zu glauben und nicht mehr meiner Vorstellung und meiner Seele. Und da könnte etwas ganz anderes rauskommen, als heute der Fall ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt. Da steht nicht, wer ein Ohr hat, der höre, was die Seele der Gemeinde sagt. So leben wir. Der höre, was die religiöse Vorstellung mir sagt. Der sagt auch nicht der Bibelvers, der höre, was mir das Deutschtum sagt. Ich komme mit italienischen Gläubigen zusammen. So Gott will, werde ich im Juni wieder mit ihm zusammen sein. Das ist ein Mann, dem sein Leben ist so zerstört, das kannst du dir nicht vorstellen. Dem ist die Frau davon gelaufen, da ist alles kaputt gegangen. Ich habe aber selten mal so einen fröhlichen, gelassenen Gläubigen gesehen. Der ist Abgeordneter, der ist der Ministerin, ihre Rechtsberater, lebt im Umfeld, wo es mir bloß graut, wenn ich dran denke, von Bank her weiß ich das. Und der ist wie ein kleines Kind. Und da habe ich festgestellt, wenn du einfältig Gott dienst, auf dieser Ebene, wenn du alle diese Festungen zusammenrisst, dann bist du ein fröhliches Gotteskind, der ist voll Hoffnung und sagt, es wird alles wieder bestens. Und ich bin überzeugt, es wird. Menschlich gesehen habe ich eigentlich erwartet, jetzt kommt ein Mann, der überschüttet mich mit seinen Problemen. Hoppa. Der Stockholm hat gesagt, 364 ist der Punkt, wo wir übereinstimmen. Können wir weitermachen. Können Sie sich vorstellen? Am Schluss hast du noch sagen müssen, du musst jetzt heim. Du musst ein paar Kilometer fahren, aber der Hauptgrund ist, dass wir müde sind. Wir wollen jetzt ins Bett, jetzt geht nicht mehr. Versteht ihr? Das ist so herrlich. Wenn du so etwas siehst, wie jemand bereit ist, diese Klischees und diese Denkvorstellungen zu zerstören und biblisch letztendlich zu glauben und zu sagen, ich gehe nicht mehr über das Geschriebene raus, ich will auch nicht dahinter bleiben, ich will alles ausloten, was die Bibel sagt, aber es möge hier die Grenze haben. Wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert was ganz Seltsames. Dann kommt mein Seelenbereich und der hat ein anderes Maß des Glaubens und ein anderes Gewissens wie es deine. Wisst ihr, was dann passiert? Dann hast du in der Gemeinde plötzlich eine Vielfalt der Möglichkeiten. Du hast in den Grundlehren immer noch das Gleiche. Du hast immer noch eine radikale Ablehnung der Sünde. Du hast immer noch eine ganz klare Erweisung. Hab nicht lieb die Welt. Aber jetzt kann der eine von seinem Gewissen her ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und biblisch gesehen haben beide sich lieb. Und dann hast du plötzlich eine wunderbare Vielfalt der Echtheit. 2. Korinther 10 ist das hohe Lied des Echten. Wenn wir beginnen, diese Gedankenfestungen zu zerstören, dann werden wir echt. Als einzelne Gläubige und als Gemeinde. Wisst ihr, was jetzt passiert, wenn das jemand ernst nimmt und das wirklich prüft? Dann wird die nächste stille Zeit wahrscheinlich sehr spannend.
Weil ich weiß nicht, was Gott dir sagt. Ich weiß nur, dass er dir vielleicht was anderes sagt, als du bisher geglaubt hast, dass er dir sagen würde. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, mit dem möchte ich schließen. Um das zu tun, braucht man Mut. Einfach Mut. Den wünsche ich mir und euch. Amen.
Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen, diese große Erlösung durch dein kostbares und teures Blut und durch dein gebrochenes Leib wirklich uns zu geben als Geschenk, als Gnadegabe. Und du siehst, wie verderbt wir sind von der Sünde her. Du siehst, wie unser Fleisch ein Chaos ist, wie unsere Seele anfällig ist gegen diese falschen Einflüsterungen, gegen diese Ergriffe des Teufels, dass er uns entweder völlig versinken lassen will im Sumpf des Depressiven oder dass er uns hochmütig oder aggressiv machen will, dass er uns rechthaberisch machen will, dass er uns in sektiererische Dinge hineintreiben will. Gib uns einfach Gnade, frei zu werden von uns selber, dass letztendlich wir nicht mehr übers Geschriebene hinausgehen, sondern im Geiste lernen zu wandeln. Keiner von uns kann das. Erbarm dich einfach. Ich bitte dich, der du Mitleid mit unseren Schwachheiten hast, dass du jeden an der Hand nimmst und jedem von uns einfach hilfst, dass er diesen Weg gehen kann. In dem Bewusstsein, dass du gesagt hast, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir wollen das tun und ich bitte, gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.